Herzlich willkommen zu dieser super spannenden neuen Folge der Marketing Pioneers mit zwei wunderbaren Gästen, echte Frauenpower, ganz viel Insights. Zu Gast ist Julia Kölges und Karina Aprojans von Vodafone. Beides Führungskräfte verantwortlich für Online-Sales, das heißt für die digitalen Marketing-Kampagnen. Wir sprechen über die Organisation, wir sprechen beispielsweise darüber, wie sie es geschafft haben, den Mid-Funnel auch zu etablieren, über Budget-Allokation und gehen dann ganz, ganz tief rein in das Thema Social Media, Influencer-Marketing. Da gab es nämlich beispielsweise ganz spannende Kooperationen mit Creatern. Was sie da genau gemacht haben, wie das funktioniert hat, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Von daher, viel Spaß beim Reinhören. Jetzt geht's los. Hi Julia, hi Karina, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja heute die volle Frauenpower am Tisch, ganz, ganz viel Digitalexpertise und auch noch Telekommunikationserfahrung ohne Ende. Ich war ja selber 12 Jahre bei Telefonica O2. Wie lange seid ihr schon dabei?
Ja, da muss ich immer ein bisschen rechnen. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile seit 12 oder 13 Jahren tatsächlich bei Vodafone. Also ich bin, es klingt total crazy.
Auch schon Urgestein, oder?
Dann ja, so per Definition. Ja. Ich habe es auch nie so erwartet. Ich dachte mir immer so, spätestens nach 2 Jahren macht man irgendwie was Neues. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und insgesamt ja 12, 13 Jahre bei Vodafone. Und ich glaube, 5 oder 6 jetzt davon wirklich im reinen Online-Marketing, Performance-Marketing.
Karina, seit wann bist du schon dabei?
Ich bin im Vergleich zu euch nicht so lange dabei, erst 4,5 Jahre, glaube ich. Ja, genau.
Okay, bist du da frisch eingestiegen? Was hast du vorher gemacht?
Also ich habe tatsächlich eigentlich VWL studiert, was ganz anderes, und bin dann in der Agentur eingestiegen und habe da einen Versicherungskunden betreut, der aber auch immer hart auf Performance gegangen ist. Und so habe ich eigentlich angefangen. Nach, ich glaube, 2,5 Jahren bin ich dann zu Vodafone gewechselt ins Display- und Social Marketing. Und dann würde ich sagen, so mit der Zeit hat sich dann mehr dieser Bereich Influencer-Marketing entwickelt. Und jetzt sind es irgendwie 4,5 Jahre. Ja.
Dann hast du schon die Frage beantwortet, was du magst, was dein Schwerpunkt ist. Julia, du bist ja die Abteilungsleiterin oder Head of Online Sales vermutlich, wie man dich nennt.
Genau, ich glaube, wenn man in die Signatur guckt, dann steht da Head of Online Sales, also ja, verantwortlich für unsere gesamte Abteilung, die sich eben mit dem Online-Marketing beziehungsweise dem klassischen Performance-Marketing, also alles rund um Search, Affiliate, Partner-Management, Display, Social, beschäftigt, genau.
Was hast du noch in der Abteilung?
Was ich noch in der Abteilung habe, okay, warte, jetzt lass mich nochmal rekapitulieren. Also wir haben gesagt Search, SEO ganz klassisch, dann haben wir nochmal ein Team, was sich um Affiliate und Partnermanagement, insbesondere auch Longtail-Affiliates und natürlich aber auch größere Partner kümmert. Dann haben wir einen Bereich, der für Display, Social, Personalisierung ist auch ein Thema, was wir in diesem Bereich angesiedelt haben, verantwortlich ist. Dann haben wir natürlich, sage ich mal, so als darunterliegende Funktionen auch Ad Operations, Martech, Budgetmanagement, ein Riesenthema natürlich bei uns. Wie setzen wir möglichst effizient unser Budget ein? Wie planen wir unsere Kampagnen? Da haben wir auch nochmal die Funktion von Campaign Leads in unserem, in unserer Abteilung, die dann im Prinzip spezifisch nochmal für verschiedene Produkte, in unserem Fall dann eben zum Beispiel Mobilfunk und Festnetzprodukte verantwortlich sind.
Mhm. Du hast jetzt gerade Budgetsteuerung angesprochen. Da hängt ja unmittelbar das Thema Analytics, Attribution irgendwie so mit dran. Ist das dann was, was du zu 100% ownst? Gibt es da Kollegen, die sozusagen zusteuern, auch das Tracking sicherstellen und so weiter? Wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, also im Prinzip, wir sind ja als Abteilung Performance Marketing, wir haben dann noch ein Analytics-Team als Nachbarabteilung, mit denen sind wir natürlich super eng verzahnt, also auch gerade was die ganzen Martech-Themen, Tracking-Themen, Reporting, Analysen angeht, das ist eine, sage ich mal, innerhalb unseres Bereichs eine unserer engsten Schnittstellen. Wir arbeiten auch mit einem Attributionsmodell, wir arbeiten mit Exec-Tech und genau anhand von Zahlen, Daten, Fakten versuchen wir dann natürlich bestmöglich unser Budget in die verschiedenen Kampagnen und über die Produkte hinweg zu verteilen.
So wie man es im Performance-Marketing gelernt hat, oder, Karina?
Ja.
Da kommt man ja dann auch nicht mehr davon weg dann. Irgendwann, wenn man auf CPO dann immer gelernt hat und optimiert hat, dann auch das so ein bisschen in der DNA zu behalten. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz bei der Organisation bleiben. Über Budgetoptimierung sprechen wir gleich noch eine Sekunde. Es gibt ja noch andere Schnittstellen, die sehr relevant sind für eine Performance-Marketing-Abteilung, wie ihr seid, Head of Online-Sales als Ganzes. Das sind ja die Brand-Kollegen. Wie eng arbeitet ihr zusammen? Was macht ihr? Gibt es gemeinsame Initiativen? Wie grenzt ihr euch auch vielleicht ab in bestimmten Punkten und KPIs?
Ja, da gehst du direkt, sage ich mal, auf die spannendste Schnittstelle ein. Also ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele Schnittstellen. Also neben Analytics, was ich gerade gesagt habe, natürlich auch Produktmarketing, die Product Owner, die wiederum für die Webseite verantwortlich sind. Also das sind, glaube ich, auch zentrale Schnittstellen für uns. Absolut, ja. Aber eben auch das Brandmanagement oder Brandmarketing. Und das ist tatsächlich für uns, glaube ich, so der Bereich, wo sich in den letzten 1-2 Jahren wirklich das meiste getan hat nochmal an Veränderungen. Ne? Ich weiß gar nicht, soll ich unser Wording schon mal verraten an der Stelle?
Wie wir
immer sprechen. Nein, aber das ist ja ein klassisches Ding irgendwie, also gerade in Konzernen, dass Brand und Performance so ein bisschen getrennt voneinander läuft. Ne? Also du hast oben irgendwie die großen High-Level-Brand-Messages, die wirklich, sag ich mal, auch gesellschaftliche Themen angehen, wie Technologie, gesellschaftliche Entwicklung. Bei uns zum Beispiel bei uns kriegst du das beste Network, so, oder im Mobilfunk spielt zum Beispiel Brand bei uns auch echt coole Messages. So am Ende des Tages, wir verkaufen Handyverträge, wir verkaufen Smartphones. Alles schön und gut, alles, wo sich das hinentwickelt. Aber da haben die Brand-Kollegen zum Beispiel auch eine große Kampagne, die sagt, hey, leg auch mal das Handy weg. Deine Hände können irgendwie mehr als nur scrollen. Was total coole Messages sind. Mhm. Aber wenn du dann im Performance-Marketing, so wie du es gerade so ein bisschen gesagt hast, so knallhart nur noch auf Banner-Kampagnen und jetzt hol dir die SIM-Karte für 19,99 gehst, dann fehlt ja so ein bisschen die Mitte. Ne? Also ich sage immer so berühmt-berüchtigter Mid-Funnel oder das, was wir so ein bisschen nennen, also wir nennen es teilweise auch Product Awareness, weil du musst ja irgendwo nochmal die Story erzählen, also gerade in so einem Markt wie Telekommunikation, wo es super, super preisaggressiv ist. Du hast unfassbar viele Billiganbieter, es ist ein Commodity-Gut. Du musst ja differenzierende Messages erzählen können. So, und das machst du nicht, wenn du 19,99 und eine SIM-Karte auf dem Banner druckst, so gefühlt, ne? Und das ist der Part, in den wir jetzt, glaube ich, in den letzten 1,5 Jahren sehr stark eingestiegen sind und den wir dann immer so ein bisschen, also klingt so ein bisschen lustig, Brandformance nennen wir das immer, ist tatsächlich bei uns intern, aber mittlerweile ein recht etablierter Begriff. Ja. Wir haben sogar Termine, die so heißen. Ja. Also
Classics.
Genau, das würde ich sagen, ist gerade in der Schnittstelle zu Brand halt ein Bereich, auf den wir jetzt auch gemeinsam mit den Kollegen aus der Brandabteilung eben einen enormen Fokus legen für uns.
Ja, genau. Wir haben halt einfach gemerkt, Search wird immer teurer, Paid Social wird teurer, jeder Klick kostet einfach mehr. Und da kommen wir total an unsere Effizienzgrenzen im Performance-Marketing. Und deswegen müssen wir einfach ein bisschen weg vom nur Lower-Funnel-Fokus hin zum Mid-Funnel, um uns einfach die Plattform zu geben, auch mehr über unsere Produkte zu sagen. Ja, also klar, Sales sind wichtig, aber hinter jedem Sale hängt halt auch eine menschliche Entscheidung und die wird emotional getroffen und emotional erreichen wir mit einem Banner einfach keinen. Das muss man so leider Gottes sagen.
Ja.
Und im Mid-Funnel haben wir eben die Chance, einmal über längere Formate, über sei es ein Social Video, ein Podcast, 30-60 Sekunden mal unser Produkt zu erklären. Warum braucht man einen 1000er Kabelvertrag? Was ist eine Family Card? Was ist der Wechselservice? Ja, also das sind verschiedene Dinge, die nicht einfach so trivial sind wie einen Lippenstift, den man verkauft oder an die Kamera hält.
Ja, vor allem, die kriegst du weder auf einem Banner erklärt, noch in einer SEA-Anzeige, ne, wo du ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen hast und so weiter. Also es gibt sehr viele Formate oder Kanäle, die ja relativ eingeschränkt sind. Aber ihr seid auf einer super spannenden Reise und meine Wahrnehmung, ich spreche mit sehr vielen Werbetreibenden, ist, dass diese Reise gerade alle durchmachen. Häufig ist es nämlich so, dass wirklich auch Brand und Performance in dem Bereich so ein bisschen getrennt ist. Logischerweise ist ja auch nachvollziehbar, weil halt auf der einen Seite sowas wie Brand Awareness, Consideration, First Choice im Vordergrund steht. Man arbeitet mit den groß angelegten Kampagnen. Die können manchmal auch ein bisschen produktfokussierter sein, also nicht immer nur gesellschaftliche Themen. Aber trotzdem ist natürlich dann der Link zu einer Landingpage, Conversion-Optimierung, CPO-Optimierung, also das, was sozusagen ein Performance-Marketeer von morgens bis abends macht, der ist halt dann häufig nicht da. Auf der anderen Seite, das, was du jetzt beschrieben hast, Carina, so ein bisschen, der Teich ist irgendwann leer, ne? Also der Lower-Funnel-Teich, Ja, man braucht halt auch neue Leads, neue potenzielle Kunden, die sich für das Produkt interessieren. Und das kriegt man mit dem Mid-Funnel hin. Die spannende Frage an der Stelle finde ich immer, wie schafft man das jetzt, eine Mid-Funnel zu etablieren? Also wie kommt man dazu? Weil am Ende bist du ja trotzdem in einem großen Konzern bei euch. Ja, es gibt irgendwie zwei Abteilungen, es gibt verschiedene Budgettöpfe, es gibt unterschiedliche Ziele, man muss vielleicht sich über neue Ziele unterhalten. Also ja gar nicht so easy, ja, irgendwie die Reise da überhaupt mal anzufangen und ein Verständnis dafür zu bekommen, also gemeinsames Verständnis mit den verschiedenen Abteilungen, was man da eigentlich erreichen will.
Genau, ja, also eine große Frage, die du da stellst. ich überlege auch gerade, wo ich anfange. Also ich glaube, einmal ist auch nochmal wichtig, aus unserer Sicht zu sagen, ne? Also auch wenn wir sagen, hey, das ist für uns total wichtig, dass wir uns dahingehend weiterentwickeln. Wenn du jetzt natürlich fragst, was ist euer wichtigster Absatzkanal sozusagen, ne? Würden wir natürlich auch sagen, wenn du rein auf die KPIs, Stücke, CPO etc. guckst, ist das natürlich ein SEA-Kanal, ne? Aber das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast, Carina, so, das ist halt immer ein bisschen kurzfristig betrachtet. Du kannst nicht nur anhand der KPIs optimieren, irgendwo muss die Nachfrage herkommen, das ist unser Abschlusskanal sozusagen, ne? Aber um jetzt auf die Frage einzugehen, gerade wenn die KPIs, sage ich mal, eigentlich jetzt nicht die Sachen sind, über die du so kommen kannst, ne, um gerade neue Dinge anzustoßen, wie kommt's überhaupt dazu? Und ich glaube, da können wir in der Storyline nochmal ein bisschen ausholen. Also ich habe ja gerade gesagt, ich mache so seit 5, 6 Jahren Performance-Marketing. Ich war davon allerdings, ich glaube, so ein gutes Jahr in Elternzeit. Und ich bin dann vor 2 Jahren zurückgekommen, Dezember 23 war das. Und dann hieß es so, ja, hier, willkommen zurück. Du hast doch bestimmt noch ein paar Kapazitäten. Mach doch mal das Thema OMR für den Consumer-Bereich, beziehungsweise das ist unser Privatkundengeschäft. Ne? Und ich glaube, viele, die diesen Podcast hier hören, werden ja auch die OMR kennen. Und da hat Vodafone in den vergangenen Jahren immer einen Riesenstand gehabt. Also wirklich so eine komplette Halle hatten wir da quasi für uns. Sehr, sehr stark getrieben von unseren Business-Kollegen. Aber wie gesagt, auch unser Privatkundenbereich hat da immer eine größere Rolle gespielt. Und dann stand ich da und dachte mir, ja, okay, kriegen wir irgendwie hin. Die zweite Frage, die wir uns aber gestellt haben, ist, wie platzierst du jetzt da deine Produkte und Services? So, ne? Es ist ja schon ein bisschen lame, wenn du jetzt zum Beispiel nur da irgendwie Endgeräte hinstellst und daneben noch eine Tarifkarte und irgendwie erzählst, wie unser Gigamobil M-Tarif aussieht. Das interessiert ja keinen, ne? Schon gar nicht auf einem Festival wie der OMR. Und dann war das Ziel für uns so, unsere Produkte irgendwie auf eine kreative Art und Weise darzustellen. Und ja, so sind wir dann auch irgendwie enger zusammengekommen, sage ich mal, weil Carina da halt einfach super viele kreative Ideen hatte und am Ende das Coolste, was wir eigentlich umgesetzt haben, da kannst du ja gleich vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu sagen, war dann eben mit den Volta Twins, was eine total verrückte Verknüpfung war, weil wir hatten damals so eine TV-Box mit echt guten Bose-Lautsprechern und dann irgendwie über dieses Thema Sound bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, ey, dann lass uns doch ein Songquiz auf die OMR bringen mit den Volta Twins, die ich ehrlicherweise noch nicht mal kannte. Aber ich dachte mir so, ja, klingt gut. Dann mach mal, frag mal an. Ne? Also du kannst, glaube ich, noch mal 1, 2 Sätze dazu sagen, wie sich das so aus deiner Sicht ergeben hat oder was dann passiert ist.
Ja, ich erinnere mich eigentlich noch sehr gut daran, wie das war. Ich kam dann mit der Idee auf dich zu. Und das Gute an Julia ist, sie liebt Ideen, ist immer wirklich für alles offen. Also jeder Mitarbeiter, der irgendeine Idee hat, wird erstmal, sag ich mal, supported, was es für uns dann echt cool macht, sag ich mal, so in der Zusammenarbeit. Aber natürlich sind jetzt nicht alle so im Konzern, muss man auch sagen. Und ich glaube, als ich das damals vorgeschlagen habe, haben die wenigsten daran geglaubt, dass das irgendwann der Highlight-Case wird auf der OMR.
Genau, wie viele SIM-Karten verkaufst du damit, ja, oder? Genau. Wäre die klassische Frage erstmal. Ja,
ich habe mir halt immer gedacht, wenn man dann so ein cooles Format hat, dann kann man ja zwischendurch immer noch Ad-Einblendungen sozusagen machen, ja, also kurze Werbepausen, wie es im TV ist bei einer Live-Show. Und so war das dann auch im Endeffekt. Wir haben zwischendurch immer mal wieder unsere Produkte verkauft und auch die Volta Twins sogar freiwillig, weil es irgendwie auch entertaining da reingepasst hat, muss man sagen. Aber man muss sagen, bis zum letzten Tag, beziehungsweise bis zum Tag der bis zum Tag des Songquizzes hat, glaube ich, keiner geglaubt, dass da Leute hinkommen. Also wir haben auch kein Budget bekommen für irgendwelche Gäste und jeder, der das Format auf YouTube kennt, weiß, das Format lebt von den Promis, die da hinkommen. Mhm. Dann klickt man, dann kommt man hin. Und kein Budget war natürlich jetzt nicht so einfach, vor allem wenn die Promis und Stars hören, ja, Vodafone hängt dahinter, wie ihr seid doch ein Riesenkonzern, wie ihr habt kein Budget, wie geht das denn? Und ja, ich glaube, ich habe irgendwie so 70, 80 Anfragen rausgeschickt wie am Fließband und irgendwie alle Influencer, die da hingekommen sind, angeschrieben. Und es haben sich dann echt richtig coole gefunden, unter anderem Felix Dobrecht, der uns dann nachher die Halle gesprengt hat.
Ist ja auch erstmal ein atypischer Weg, den ihr gegangen seid. Na klar, ein bisschen auch so passiert durch Elternzeit und wie du es gerade beschrieben hast, dass du das Thema übernehmen solltest. Aber so die Herangehensweise, die ich oft höre, die ich auch selber erlebt habe, ist ja eher so, hey, wir haben hier Brand, hier Performance, dann kommt irgendjemand auf die Idee, nee, wir müssen irgendwas gemeinsam machen, dann sagt man, okay, wir nennen das Projekt mal Mitfunnel und dann überlegt man, ob man irgendwie die Banner ein bisschen umdesignen kann oder die Social Media Ads und dann sozusagen vielleicht nicht den ganz harten CPO anlegt, sondern irgendwas anderes, Traffic oder so oder Qualified Traffic oder na so, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man da, dann den Mitfunnel aufzieht. Aber es war jetzt bei euch ganz anders. War ja quasi durch so ein bisschen glückliche Umstände, nenne ich es jetzt mal, und durch deine Kreativität getrieben und natürlich die Kooperation mit der OMR, die es ja dann auch schon gab. Aber
den Support von Julia, muss man sagen.
Also, aber wie ging es dann weiter? Weil das war jetzt ja noch kein Projekt zu dem Zeitpunkt, oder? Es war jetzt eher so eine Einzelinitiative, nenne ich es mal. Also ihr habt jetzt quasi das gemacht. Mhm. Dann war es erfolgreich vermutlich, habt ihr ja gerade schon gesagt, ihr habt die Halle gesprengt. Aber wie ging es dann weiter?
Genau, also wir haben im Prinzip jetzt dahingehend ausgeholt, weil das so der Moment war, wo wir irgendwie so dachten, boah krass, guck mal, was du erreichen kannst, sag ich mal, auch mit einem Produkt, was jetzt halt vielleicht nicht das neueste Rennrad oder die Prada-Handtasche ist, wenn du mit guten Leuten arbeitest, wenn du ein cooles Format hast und dann kannst du richtig Emotionen dahinter packen. Und dann war für uns irgendwie so klar, boah, das wollen wir weitermachen. Und es kam teilweise auch, ne, also ich glaube, wir hatten halt auch Leute aus dem ganzen Creator-Business dann da vor Ort, mit denen wir dann darüber gesprochen hatten, hey, da könnten wir irgendwie nochmal im Anschluss was machen. Und das war so der Startpunkt für uns. Ich glaube, da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie das dann so aufeinander aufgebaut hat und sich weiterentwickelt hat. Und klar, der Punkt, den du auch gerade gebracht hast, trotzdem wirst du eigentlich knallhart an deinen KPIs gemessen, trotzdem muss ja irgendwo das Budget herkommen. Dann stellt natürlich jemand die Frage, was ist denn jetzt für das Budget rumgekommen? Und da haben wir im Endeffekt uns dann auch, sage ich mal, Stück für Stück hingearbeitet, dass wir dann eben gesagt haben, okay, wir pitchen jetzt nochmal um einen Betrag X an Budget, den wir genau in solche Sonderthemen investieren können, der dann eben nicht in unseren CPO rein zahlt in dem Moment. Ne?
Das heißt, also in der Controlling-Betrachtung in der Excel-Liste habt ihr dann also sozusagen freie Räume erarbeitet.
Genau, ist jetzt auch nicht so easy im Großkonzern, weil wie du sagst, du hast Finance, du hast Controlling, du musst die Leute überzeugen, warum ist das jetzt sinnvoll, dass wir das investieren, nennen wir das jetzt Test, nennen wir das keine Ahnung was. Mhm. Aber so haben wir uns Stück für Stück die Budgets erarbeitet. Und ich glaube, Carina kann jetzt ganz gut auch nochmal was dazu sagen. Also Stichwort Niklas und Tock, würde ich sagen, wie dann aus der OMR quasi diese ganzen Influencer-Kooperationen und ja, die ganzen Formate, die wir dann Stück für Stück auf Social Media gestartet haben, irgendwie so ihren Lauf genommen haben.
Ja, gerne. Also Niklas Kroll, ich weiß nicht, wie viele ihn kennen, aber das ist unter anderem der Mann von Kamuschka, der großen deutschen Influencerin. Und der war auch dabei bei der OMR und mit ihm haben wir dann so ein Konzept entwickelt, wie wir unser Produkt cool oder unseren Deal cool darstellen können im The House of Kamuschka. Das The House of Kamuschka, für die, die es noch nicht kennen, ist sowas wie Germany's Next Topmodel für angehende Influencer. Wirklich wie so eine TV-Show auf Instagram irgendwie begleitet und Markenpartner können sich da Werbeslots quasi einkaufen. Und diese Werbeslots sind jetzt nicht so, wie man sie vielleicht typisch von Instagram kennt, so platt und plump das Produkt in die Kamera halten und hier ist der Rabattcode und der Link, sondern das ganze Kamuschka-Team achtet sehr darauf, dass das Produkt oder die Dienstleistung schön inszeniert ist, in einem schönen ästhetischen Instagrammable Setting und dass dem Konsumenten irgendwie so das Produkt angenehm, sage ich mal, verkauft wird. Und wir sind da echt mit einem relativ geringen Budget reingegangen, muss man sagen. Wie gesagt, wir haben uns Stück für Stück da herangetastet.
Die Frage ist ja, mit was man reingeht und ob das sozusagen bei den Influencern auch auf Akzeptanz stößt, oder? Weil das ist auch meine Erfahrung gewesen, also habe bei großen Influencern, ich weiß nicht, inwieweit ihr auch Deals habt, sozusagen performancebasierte Deals. Da gibt es ja dann teilweise auch Forderungen, die manchmal sportlich sind, obwohl man aus einem großen Konzern kommt.
Würde ich auch sagen. Also mittlerweile ist schwierig, glaube ich, die wie ein Affiliate-Partner, sage ich mal, auf Provisionen zu bezahlen. Das funktioniert in der Regel nicht. Also man arbeitet immer mit einem Fixbetrag, vor allem bei den Großen. Aber ich glaube, jeder von den Influencern weiß auch immer, dass wir halt erstmal einen kleinen Test mit denen machen, eine Story mit Link immer reinpacken, damit wir einfach sehen, wie stark die Community ist. Ja, also man sieht eigentlich immer sofort, wie viele Leute dann von dem Link auf die Seite bei uns kommen und dann theoretisch abschließen. So war es dann bei Kamushka. Wir haben gesehen, dass extrem viele dann im Endeffekt diesen Apple-Deal abgeschlossen haben. Und das hat dann für, sag ich mal, Aufsehen im Unternehmen auch gesorgt. Und dazu, dass halt auch andere Hardware-Partner wie Samsung und Co. auf uns zugekommen sind, meinten, wir wollen das auch haben und uns budgetär unterstützt haben. Und ich glaube, das Finale, sage ich mal, im letzten Jahr war dann wirklich die Tokyo-Tel-Kampagne zusammen mit YouTube und auch der Startschuss so für unsere Zusammenarbeit mit der Band, für andere große Creator und für Brandformance-Kampagnen.
Ein Punkt, der ja total wichtig ist, ja auch die Messbarkeit, hast du gerade schon angesprochen, ne? Ihr habt dann super viele Sales, Leads generiert, Sales in dem Fall. Arbeitet ihr mit Voucher-Codes? Habt ihr ein Tracking, das über die Landingpage durchgeht mit irgendwelchen UTMs von Google Analytics oder beidem? Also wie stellt ihr sozusagen die Messbarkeit in dem Bereich sicher? Weil Attribution hilft einem da jetzt ja nicht so viel aus den Kanälen, die ihr genannt habt meistens.
Ich sag einmal kurz was zum Tracking vielleicht und du dann zu dem größeren Problemkind. genau, also wir tracken einmal mit Adobe Analytics. Mhm. Oder sag ich mal, hinter jedem Link, den der Influencer bekommt, hängt natürlich hängen unsere Shop-Zahlen. Also was kommt im Backend wirklich bei rum? Adobe Analytics und ExecTech. Das heißt, wir haben immer drei Zahlen, auf die wir gucken. Die sind auch nicht immer gleich, klar. Aber das sind so die wichtigsten, sag ich mal, Sales-Zahlen, Traffic-Zahlen etc.
Okay, aber ihr habt jetzt nicht noch dedizierte Voucher-Codes pro Influencer, die ihr generiert und durchmesst oder das on top? Weil das ist ja eigentlich so die Währung, die eindeutig ist in dem Bereich, würde ich sagen, ne? Wo du dann auch nicht auf Attribution schauen musst. Klar, dann hast du keine Deduplizierung, weil dann kann ja trotzdem der Nutzer danach noch auf eine SEA-Anzeige gekommen sein und dann würden wir aus dem Online-Marketing-Sprecher raus sagen, naja, Moment mal, also da musst du jetzt den Sale irgendwie aufteilen. Zumindest hat man aber dann die Zuordnung einigermaßen safe, ne?
Ja, ich sag mal so, also ist immer, finde ich, so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Natürlich haben Voucher-Codes den extremen Vorteil, dass du es halt gut messen kannst. Ja. Würden wir an der einen oder anderen Stelle auch sehr gerne machen. Ist teilweise bei uns einfach technisch problematisch, dass dann für die verschiedenen Produktkategorien und für die verschiedenen Rabatte, die du dann irgendwie geben willst, auch technisch so umzusetzen. Sonst würden wir, glaube ich, nochmal mehr auch mit Voucher-Codes tatsächlich arbeiten. Was wir machen, ist eben natürlich, dass wir die Links tracken, alles, was wir zuordnen können, zuordnen, auch Attribution dahinter setzen, wobei es natürlich immer schwierig ist, da jetzt irgendwie auch die richtigen Faktoren hinter zu haben. Und womit wir noch arbeiten, sind eben dedizierte Landingpages oft. Ne?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. Ne? So,
dann also vodafone.de/hack, wenn wir zum Beispiel eine Platzierung bei Gemischtes Hack gebucht haben, oder vodafone.de/ Tokyo Hotel. Genau, so dass wir darüber natürlich auch nochmal mit tracken können. Und parallel gucken wir uns natürlich alle möglichen KPIs rund um die Kampagnen an. Oder wenn du jetzt, sage ich mal, Podcast anstatt ein Social Media Asset nimmst, hast du da natürlich auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Spotify, Brandlift Studies etc., an denen du eben den Erfolg misst. Aber natürlich ist es nicht ganz so einfach zu messen wie die klassischen Kanäle, weil es eben dieser Mix quasi zwischen Awareness und Performance ist, so, ne? Aber ist ja jetzt auch nichts komplett Neues, gilt ja jetzt auch nicht nur für Social Media Assets, ist ja für klassische, I don't know, Display-Banner-Anzeigen, bist du ja direkt in einer ähnlichen Diskussion und redest über Attributionsmodelle und Co., ne? Und was wir halt immer wieder für uns auch betonen ist, so, es gibt unendlich viele Modelle, aber am Ende ist ein Modell auch nur so gut wie das, was du reingibst oder was du von dem Modell erwartest. Und kein Modell der Welt wird dir am Ende die Entscheidung abnehmen, irgendwie mutige Schritte zu gehen und was Neues auszuprobieren. Und dann musst du manchmal auch einfach ein bisschen mit Bauchgefühl und mit strategischer Entscheidung agieren und nicht nur mit knallharten, nackten KPIs.
Ich glaube, das ist der Punkt, an dem viele Performance-Marketeers zumindest dann Bauchschmerzen bekommen, wenn man sagt Bauchgefühl. Ja, aber ich finde es total wichtig, weil es ist tatsächlich, wie du sagst, ne, vor allem, ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen in der Zeit, wo man ja auch in Attributionslösungen vieles nicht mehr messen kann, ne? Also Stichwort ITP, ETP, ATT, die ganzen Messrestriktionen, die es jetzt von Apple und Co. und so weiter gibt. Also es ist auch so ein bisschen Scheingenauigkeit, in der wir leben. Und dann meinen aber, wir müssten jetzt die 37,24 € noch irgendwie optimieren, weil der CPU nicht passt. Also total wichtiger Punkt. Trotzdem die Frage, wie findet man jetzt KPIs im Mid-Funnel oder Brandformance, wie ihr es nennt, die angemessen sind? Weil, also muss man der Kampagne mehr Luft zum Atmen geben? Also darf sozusagen höhere oder schlecht, in dem Fall schlechtere ROIs, höhere CPOs der Kampagne dann geben? Oder seid ihr genauso streng wie in einer, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Extremfall, in einer, sag ich mal, SEA PMAX-Kampagne, die halt voll auf Performance getrimmt ist und auf Target ROAS und so weiter.
Ja. Also, ich sage mal zur Einführung, natürlich reden wir über andere und wesentlich höhere CPOs, wenn wir über unsere Social-Kampagnen reden, verglichen mit jetzt SEA als Kanal. Ne? Und also auch ganz ehrlich, natürlich ist das auch intern innerhalb von unserer Abteilung immer eine Riesendiskussion. Ne? Wie viel Budget können wir auf welches Thema verteilen? Wie viel packen wir jetzt zum Beispiel auch auf solche neuen Themen, wo wir dann eben, wie gerade schon gesagt, immer auch versuchen, eher an extra Budgets zu kommen, wo wir aber auch zum Beispiel den riesen Vorteil haben, dass wir mit großen Partnern, gerade in der Telco, hast du Google, Samsung und solche Firmen als Partner, von denen auch nochmal Budget kommt, wo du das so ein bisschen, sage ich mal, entzerrst, diesen Effekt, dass es so effizient wie möglich sein muss. Aber, lass mich kurz nachdenken, ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal genau deine Frage?
Inwieweit die Social-Kanäle dann vielleicht im Mid-Funnel insbesondere, okay. Also wir können jetzt auch nochmal differenzieren, ne? Weil das eine ist ja sozusagen, ich mache jetzt eine Paid-Social-Kampagne bei Meta zum Beispiel, Advantage Plus als Stichwort genannt, die auch wieder hardcore auf Performance optimiert ist, versus vielleicht Kampagnen, ne, die Carina dann konzipiert mit irgendeinem Influencer, die vielleicht ein bisschen mehr Story haben, Produkte mehr erklären, aber dann auch ein bisschen teurer sein dürfen. Also differenziert ihr da sozusagen
also genau, innerhalb des Kanals? Genau. Ich würde schon sagen, dass wir höhere CPOs für uns im Gesamtmix akzeptieren bei solchen Kampagnen, aber trotzdem steuern wir die auch schon hart auf Performance aus und gucken natürlich schon, wie viel Orders kommen jetzt dabei rum. Wie, gerade wenn du mehrere Sachen machst, kannst du ja auch super gut die Formate im Vergleich gegeneinander laufen lassen, weißt du? Und ich glaube, wir haben auch eine Kampagne jetzt tatsächlich gehabt, weil das Thema ist ja für uns jetzt auch noch nicht so, dass wir das irgendwie seit 10 Jahren in der Form machen. Wir hatten jetzt im Sommer, auch wieder eine gute Promo, einen Apple-Deal. Und da haben wir das erste Mal, sage ich mal, wirklich so eine große, umfassende Social-Asset-Kampagne mit mehreren Assets mit den Elevator Boys gemacht. Und da haben wir, glaube ich, auch ein paar konkrete KPIs mit, auf die wir nochmal eingehen können, die wir uns dann gerade bei solchen Kampagnen irgendwie anschauen im Vergleich.
Wie differenziert ihr jetzt in den Kanälen in der Erfolgsbemessung? Weil ich meine, auf der einen Seite gibt es so Paid-Social-Kanäle zum Beispiel oder Formate und Kampagnenmechaniken mit Advantage Plus, wo du halt super performance-optimiert ja auf Facebook unterwegs bist und auf Insta. Auf der anderen Seite irgendwie eine Display-Kampagne, die ja schon mitfunneliger ist. Und jetzt würde ich sagen, so in meinem Gefühl und meiner Erfahrung, ein Influencer-Kanal ist vielleicht noch ein bisschen mitfunneliger. Das heißt vielleicht auch ein bisschen teurer. Also seid ihr genauso streng? Habt ihr da andere sozusagen Mechanismen, wo ihr ein bisschen mehr Luft auch zum Atmen lasst? Wie geht ihr damit um?
Ja, also eine Influencer-Kampagne mit einer SEA-Kampagne zu vergleichen, wird natürlich schwierig, muss man einfach so sagen. CPO-seitig verliere ich oder wir da eher gegenüber einer SEA-Anzeige. Aber was wir schon machen, ist eine Influencer-Kampagne zu challengen gegenüber einer normalen Banner-Kampagne im Social-Bereich. Und ich meine, wir haben so einen umfassendes Dashboard, wo tatsächlich jede Kampagne reinfließt von uns, also sei es eine SEA-Kampagne als auch eine Display- oder Social-Kampagne. Und das heißt, wir haben eigentlich alle Zugriff auf unsere CPOs und können sehr gut mehr tracken und sehen, wie die CPOs so sind in der Kampagne generell. Aber man muss natürlich sagen, dass Formate wie Videos, also ein Format wie Videos, natürlich CPO-seitig einfach höher ausfallen als ein klassisches Still. Also über ein Still verkauft man am Ende immer noch mehr als über ein Video. Aber das Video ist mittlerweile wichtig, damit wir diesen optimalen Kampagnenmix haben in den Plattformen, damit die Kampagne überhaupt gut funktioniert.
Ja, du bringst ja auch neu sozusagen potenzielle Kunden rein, ne? Neue User. Weil ich sag mal, die SEA-Kampagne ist ausoptimiert in vielen Fällen oder stark optimiert, ausoptimiert, weiß ich nicht, aber stark optimiert bei vielen Werbetreibenden, aber da schöpfst du ja erstmal bestehende Suchnachfrage ab. Pull-Kanal eigentlich, ne? Wohingegen man ja dringend auch oben was Neues reinschaufeln muss, haben wir ja vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob der Begriff, der Kanal verliert dagegen, der richtige ist, hast du jetzt gerade erwähnt, ne? Verliert.
Ja.
Ich würde sagen, die ergänzen sich perfekt, ne? Die Frage ist halt immer nur, wie bemisst man es und welche KPIs lässt man dann zu? Weil das ist ja das, wenn man jeden Tag so auf sein Dashboard schaut, ne? Oder jetzt Julia auch als Abteilungsleiterin, müsst ihr ja gemeinsam entscheiden, wie viel Geld wollen wir da im nächsten Monat, in der nächsten Woche noch reingeben? Oder müssen wir es vielleicht sogar was rausnehmen? Das ist eher so der Punkt, wo ich nochmal nachfragen wollte, wie geht ihr da sozusagen strukturiert vor?
Ja, also so ein Konkurrenzkampf ist es gar nicht. im Gegenteil. Also was wir auch machen, neben den KPIs, da komme ich gleich zu, ist tatsächlich die Social, oder wenn wir eine Social-Aktivierung über Influencer haben, dann sehen wir auch häufig Ausschläge, was die Suchanfragen angeht. Das heißt, wir können diese Graphen übereinander legen und sehen dann bei großen Influencern, dass die Suchnachfrage steigt. Das konnten wir super gut jetzt in den letzten Kampagnen sehen.
Was sind große Influencer? Also von
beispielsweise Tokyo Hotel natürlich, Elevator Boys ist groß,
Paulina Rutschinski, also schon weit über eine Million.
Sag ich jetzt mal, ja. Genau. Und ansonsten, außer dem CPO und den Orders generell, gucken wir uns auch die Conversion Rate an, die Click-to-Visit Rate, die Engagement Rate, die CTR ganz klassisch. Natürlich geht man da auf verschiedene KPIs und guckt dann, okay, wie verhalten die sich jetzt im Gegensatz zu Banner-Kampagnen zum Beispiel.
Da eine kurze Frage, kurz mal abschweifen von Social Media. Ich meine, du hast ganz viele KPIs erwähnt, hast vorhin auch gesagt, so dann schauen die Kanalmanager, auch du ja, auf die verschiedenen Kennzahlen. Das ist auch was, was ich häufig erlebe, dass er sich trivial anhört, so ein bisschen Commodity-mäßig, ja, Dashboard hat man halt, aber sozusagen, wie stellt ihr sicher, dass die entsprechenden Channel-Manager auch die richtigen haben, jeden Tag mit den richtigen Zahlen versorgt sind? Habt ihr das mit den Kollegen so aufgebaut, dass dann jeder sich morgens einloggt und seine Kanäle sieht, aber vielleicht im Benchmark auch andere Kanäle, um Gefühl dafür zu bekommen, wo man steht?
Wie gemacht. Also es ist ein Looker-Dashboard und einfach APIs an die ganzen Plattformen dran und die aktualisieren eigentlich fast real-time, ne? Also
okay, und da habt ihr alle Zahlen drin, alles, auch die Spendings.
Ja. Und auch ExecTech angeschlossen.
Okay, also das heißt,
wir haben die Plattformzahlen plus ExecTech.
Ah, okay. Mit Plattformzahlen meint ihr vermutlich eure BI, oder? Zahlen? Also
die Meta, TikTok etc. Okay. Ja, die BI-Zahlen, das ist nochmal ein Tableau-Dashboard, ne? Das ist nochmal was anderes.
Wir haben viele Dashboards. Also Zugriff auf Zahlen, Daten, Fakten haben wir genug. Auch gerade, ne, was wir vorhin schon gesagt haben, in Zusammenarbeit mit den Analytics-Kollegen, die dann natürlich viel auch aufbereiten, Integrated Campaign Dashboard etc. Also ganz viele Kanäle, aus denen man sich die verschiedenen Infos dann zusammensucht.
Okay. Nochmal zurück zu Social Media und Influencern. Nach welchen Kriterien wählt ihr jetzt eure Partner aus? Klar, ich habe jetzt verstanden, irgendwie müssen ein bisschen größer sein, als nur 100 Follower zu haben. auf der anderen Seite geht es ja dann auch um Performance, haben auch gerade darüber gesprochen. Aber es geht ja auch vielleicht um sowas wie persönliche Beziehungen. Manchmal haben Management vielleicht, mit dem man sich nicht versteht oder wo man nicht rankommt. Also wie selektiert ihr eure Influencer?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube teilweise, also ich glaube, da können wir noch mal so eine kleine Fun-Fact-Story reinbringen, weil tatsächlich wirklich viele von den Großen, mit denen wir arbeiten, sind tatsächlich langjährige Vodafone-Kunden. Also da haben wir, sage ich mal, so einen bestimmten Bereich im Unternehmen, wo die betreut werden. Und über diesen Bereich sind wir tatsächlich, also Tokyo Hotel hat sich einfach, sage ich mal, so ein bisschen ergeben. Mhm. Gleichzeitig haben wir dann aber gesehen, wow, die sind echt seit irgendwie 15 oder 20 Jahren treue Vodafone-Kunden.
Ja.
Und
obwohl sie in den USA leben.
Obwohl sie in den USA leben. Sie haben ja ihre deutschen SIM-Karten von Vodafone. Und genau. Und dann sind wir darüber, sage ich mal, nochmal in Kontakt mit Kollegen gekommen, die uns nochmal gesagt haben, ey, guck mal, die Elevator Boys sind auch super zufriedene Vodafone-Kunden seit Jahren und die hatten total Lust, was mit uns zu machen.
Ach krass, und das heißt, die sind auf euch zugekommen dann?
Ja, so ein bisschen schon.
Das kam also tatsächlich fast zeitgleich.
Ne? Ja. Okay. Und teilweise sind wirklich darüber die Kooperation entstanden, weil wir natürlich auch sagen, für uns ist es irgendwie cool, wenn es wirklich glückliche Kunden mit unserem Produkt sind, weil es einfach für uns mega authentisch ist, oder?
Ja.
Und das war so ein Faktor, der uns, glaube ich, jetzt von Tokyo Hotel auch zu den Elevator Boys, auch zu Palina gebracht hat, dass wir da so ein bisschen geguckt haben, hey, wer ist denn tatsächlich bei uns und irgendwie happy?
Ja. So, ja, ist ja witzig, ne? Weil, also das wäre jetzt ein Kriterium, da würde ich jetzt in erster Linie gar nicht so drauf schauen. Aber,
ja, so wie sich das über die OMR ergeben hat, so sind wir dann auch irgendwie an unsere Kooperationspartner gekommen. Nein, aber das ist natürlich nicht alles, das ist, sage ich mal, nur ein Funfact. Natürlich sprechen wir da auch intensiv mit unseren Brandkollegen zu, mit wem wir jetzt arbeiten wollen, wer irgendwie zu uns passt. Die wiederum haben eine Agentur im Hintergrund, die dann auch nochmal Analysen fährt, ne? Wie ist die Community aufgebaut, welche Werte wollen wir als Marke vermitteln, passt das zu dem Auftritt von den Creatoren, von den Influencern online, also da steckt noch mal mehr hinter, aber das war halt für uns auch so ein Einstieg, den wir echt ganz cool fanden und für uns ganz gut.
Okay. Ja, oder haben Sie schon mal mit dem Wettbewerb zusammengearbeitet?
Ein auch ganz wichtiger Punkt.
Frage bei uns natürlich, schon mal irgendwie was Schlechtes über uns gesagt oder sowas, ne? Also man kann ja so viel mittlerweile über die ganzen Tools screenen.
Ja,
oder halt auch bestimmte Wertvorstellungen, ne? Also ich sag mal, gibt's ja auch Influencer, die dann auch ein bisschen politischer werden. Muss man auch ein bisschen aufpassen als Unternehmen, dass man da vielleicht nicht an jemanden gerät, der dann morgen irgendwelche wilden Sachen von sich gibt, wo man dann als Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ja, total. Und das ist tatsächlich intern auch etwas, was wir immer sehr stark wieder merken, weil wir da natürlich, sage ich mal, wir hatten das ja gerade schon, dass du oft in der Performance-Abteilung so ein bisschen diesen Startup-Spirit nach vorne, wir probieren was Neues aus hast. Und dann aber natürlich trotzdem im Großkonzern bist und du schon an vielen Stellen merkst, dass gerade diese Sorgen, die du jetzt auch geteilt hast, so ey, was ist, wenn der morgen keine Ahnung was macht, ne? Was machen wir denn dann? Aber ich glaube, von dem Gedanken muss man sich so ein bisschen verabschieden, weil dann kannst du am Ende des Tages mit niemandem zusammenarbeiten, ne? Also das kann dir ja theoretisch bei jedem passieren.
Ja, auch so die Aufreger auf der OMR, ne? Weil wir die OMR hatten, Jeremy Fragrance vor zwei oder drei Jahren, der dann da irgendwie ein bisschen abgegangen ist und auch
Genau. Nee, aber ich glaube, das ist, wenn du mit Menschen arbeitest, immer eine Gefahr, die du hast. Oder einen anderen Punkt, den ich persönlich super wichtig finde, da haben wir am Anfang auch sehr viel drüber diskutiert. Wie sehr schreibst du denen jetzt vor, was die machen sollen, was die sagen sollen? Kommt natürlich immer auf Setting up an, ne? Wenn du, sag ich mal, wirklich Assets drehst, dann gibt's natürlich ein Drehbuch und dann gibt's ein Skript und dann passt das auch. Wenn du aber, sag ich mal, vom Influencer an sich, seiner Community oder dem Creator an sich profitieren möchtest, dann musst du ihn ja auch so sein lassen, wie er ist, ohne dass du ihm jetzt aufzwängst, hey, für uns sagst du jetzt aber das und nicht das, weil dann brauchst du die ganze Zusammenarbeit gar nicht.
Das macht es ja authentisch dann, ne? Und auch so die Community möchte ja den Influencer konsumieren.
Genau.
Und nicht,
auf einmal eine andere Person vor sich haben.
Ja.
Und ein Punkt auch bei Influencer-Auswahl, der mir nochmal wichtig ist, ich meine, das Ganze machen wir auch, weil du die Leute eben nicht mehr wie vor, keine Ahnung, 10 Jahren sonntags um 20.15 Uhr abends auf der Couch über einen Werbespot erreichst oder so, ne? Sondern weil jeder in seiner Bubble unterwegs ist, jeder Stunden des Tages auf Instagram oder beim Hören von Podcasts verbringt. Und dementsprechend musst du natürlich auch versuchen, verschiedene Segmente zu bedienen, ne? Sei es jetzt irgendwie produktseitig von uns oder was die Interessen angeht. Also zum Beispiel, wenn wir über Festnetz reden, sind wir auch eher dahingehend unterwegs, dass wir sagen, ey, wir müssen in die Gaming-Community rein, wir müssen Dinge auf Twitch umsetzen, ne, mit bekannten Streamern und machen da dann auch wieder Formate. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal ein Beispiel bringen. Und gleichzeitig, ne, also ist für uns trotzdem wichtig, weil wir eben ein Produkt haben, was für jeden da draußen relevant ist. Jeder hat ein Handy, jeder hat Internet zu Hause. haben wir für uns festgestellt, dass sich für uns das insbesondere lohnt, mit großen Formaten zu arbeiten. Das heißt, mit großen Namen zu arbeiten, ne? Wie eben Tokyo Hotel.
Also
oder
keine Micro-Influencer.
Genau, ja. Genau. So, oder auch wenn es um Podcasts geht zum Beispiel, dann buchen wir eine Platzierung bei Gemischtes Hack und sehen da für uns einen echt guten Impact und auch gute Zahlen. Und genauso haben wir auch versucht,
viele. Wie messt ihr das dann?
Auch über Klicks, ne? Also, aber das ist, also Podcast ist ja noch mal schwieriger als eine Social Media Anzeige, weil wer klickt meinem Podcast auf einen Link? Gut, ja. Plus halt auch wieder mit Landing Pages, wie gerade gesagt, sowas wie vodafone.de/hack. Und allein die Takes, sage ich mal, die wir wirklich hart darüber messen können, zeigen halt schon, wie, ja, wie gut das Budget an der Stelle investiert ist. Und dann ist aber natürlich, also Podcast messen ist ja noch mal schwieriger, wie gesagt.
Die Königsdisziplin, ja. Wovon ich spreche.
Wir versuchen, versuchen natürlich auch Zahlen, Daten, faktenmäßig uns weiter in die Richtung zu entwickeln. Aber ich sag mal, wenn du da einen Faktor noch mal hinterhängst, siehst du einfach, wie gut es funktioniert. Und was ich gerade auch schon meinte, wenn du verschiedene Formate, verschiedene Größen, verschiedene Player austestest, kannst du es ja gerade nebeneinander auch sehr gut beurteilen, was jetzt gut für dich funktioniert und was vielleicht nicht so gut. Und da ist unsere Erkenntnis auf jeden Fall, dass wir an der Stelle eher auf große Formate setzen, wobei man da auch noch eine Einschränkung vielleicht machen muss. Das ist nicht unsere Always-on-Standard-Kommunikation für alles, sondern das nutzen wir schon dediziert, wenn wir auch ein gutes Angebot haben, wenn wir eine große Kampagne haben, wo wir sagen, ey, da haben wir einen relevanten Benefit für unseren Kunden, den wir halt kommunizieren können. Aber dann gehen wir auch auf große Formate.
Ja, genau. Also vielleicht auch da nochmal zu unserer Kampagnenstruktur, weil es jetzt so klingt, als würden wir nur mit Promis arbeiten. Oder vielleicht so klang, wir haben schon eine ganz normale Always-On Kampagnenstruktur, die immer läuft.
Also im Paid Social meinst du beispielsweise, genau, oder in SEA logischerweise.
Genau. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass sich die Plattformen einfach entwickelt haben. Viel mehr Leute Reels, TikToks etc. konsumieren, einfach Bewegtbild. Und man deswegen natürlich die Always-On-Kampagnenstruktur einfach erweitern muss um Videoformate. Ja. Deswegen haben wir das Thema zum Beispiel UGC in diesem Jahr auch nochmal verstärkt ausprobiert und sind da einfach komplett an unsere Grenzen gekommen, müssen wir ehrlich so sagen, weil das einfach super viel Abstimmungsarbeit noch ist. Wir teilweise nicht die Qualität bekommen, die wir sonst einfach live schalten würden. Wir natürlich auch zu kurzfristige Timings haben. Also teilweise erfahren wir halt irgendwie 2-3 Wochen vorher, welche Kampagne dann live geht, bis wir dann die ganze Agentur, die UGCler gebrieft haben. Das ist so viel drumherum, dass das für uns einfach überhaupt nicht funktioniert hat und auch in den Zahlen nicht, muss man sagen. Weshalb wir dann auf ein anderes Thema gesprungen sind dieses Jahr, nämlich KI-Influencer.
Ah, spannend.
Und
okay.
Ja, also das war tatsächlich lange ein Thema, was mich irgendwie so privat auch gewurmt hat, weil ich dachte, ja, da muss es doch irgendwie mal was geben. Aber lange war die Technik ja einfach nicht so weit. Und man sieht einfach von Anfang Mai, wo wir gestartet haben mit der Agentur, bis jetzt, was es da für krasse Fortschritte gibt. Und mittlerweile haben wir da so einen kleinen internen, sag ich mal, Superstar. Lea heißt die KI-Influencerin. Ja. Oh, okay. Und die ist so richtig viral gegangen in der Presse, tatsächlich weltweit.
Ja, also, ich habe es auch gelesen, ja.
China, alle. Also,
generiert ihr das selber jetzt? Also,
die Agentur, Prompting, genau. Agentur, also wirklich unsere Performance-Kreativagentur, die normalerweise unsere Banner macht. Mit der arbeiten wir aber auch schon echt Jahre zusammen. Und genau, die Lea oder andere KI-Influencer, die jetzt, sag ich mal, zu der Familie gehören, die sind einfach als Ergänzung zu den Bannern noch da. Und dann, wie Julia schon meinte, wenn wir große Kampagnen haben, dann setzen wir wirklich auf bekannte Gesichter, weil es einfach so ist, dass man da noch stehen bleibt. Ne?
Also, okay. Und ihr habt im Vorgespräch erwähnt, dass ihr das häufig auch als Dark Ads dann ausspielt.
Intern ist es bei uns so geregelt, dass die Brand die Hoheit über alle Social-Media-Kanäle hat und wir keine Beiträge posten in den Feed rein, die zu Deals sagen oder die Deals darstellen, die vielleicht nach 4 Wochen ablaufen. Ja. Also es soll kein Konsument oder kein User auf irgendeinen Beitrag klicken und einen Deal sehen, der nicht mehr gültig ist. Deswegen müssen wir halt dark schalten. Und
aber er spielt auch in die Audiences rein, der Influencer, oder? Also über branded Content Ads oder
Ja, also was wir jetzt machen, das war jetzt das erste Mal bei den Elevator Boys so der Fall, dass wir wirklich so eine in sich verzahnte Brandformance-Kampagne haben. Das heißt, wir haben einmal Brand-Content produziert für die organischen Kanäle, die eher, sag ich mal, so ein bisschen softer das Produkt oder den Deal anschneiden. Da ging es jetzt um einen Apple-Deal. Da haben wir beispielsweise irgendwie witzig die Genmojis irgendwie inszeniert oder generell halt irgendwie die Zusammenarbeit von den Elevator Boys und Vodafone und dann parallel auch noch Ads für uns produziert, die dann dark ausgespielt wurden. Und die waren wirklich so hard selling, sag ich mal, hol dir jetzt das Angebot für 1 Euro und sicher dir, ne, unter dem Link, sag ich mal. Aber in dem Fall hatten wir das irgendwie so, sag ich mal, relativ sympathisch, würde ich sagen, verpackt, dadurch, dass wir diesen Retro-Teleshopping-Vibe hatten. Deswegen war es eher nostalgisch, würde ich sagen, als nervig. Sag ich jetzt mal einfach, ne?
Ja, ich glaube, genau, also dass das, also gerade die Kampagne, die du jetzt erläutert hast von den Elevator Boys, die so ein bisschen Retro-QVC-Shopping-mäßig war, die, also das haben wir auch definitiv in den Zahlen gesehen, dass die halt super erfolgreich funktioniert hat. Und das war halt auch so, sag ich mal, in unserer ganzen Evolution von diesem OMR und wir fangen mal irgendwie klein an und ein bisschen Budget, war das auch für uns echt nochmal ein wichtiger Step, weil wir einfach gesehen haben, stückeseitig, wenn wir eine gute Kampagne haben, gutes Angebot, was da halt wirklich drüber rumkommen kann. So,
und
ne?
guten Creator, der das auch transportiert, authentisch Creator. Rüberbringen mit einer entsprechenden Reichweite. Ne? Das sind ja am Ende die Faktoren, über die wir hier sprechen.
Genau. Achso, noch als Zusatz, neben den organischen und Dark Ads schalten wir natürlich auch immer so Stories nochmal live bei dem Influencer selber, der dann auf zur Kampagne was sagt, so ein bisschen ne, unsere Zusammenarbeit einläutet, weil was uns schon wichtig ist, dass es jetzt keine einmalige Zusammenarbeit ist, sondern langfristig. Also wenn wir uns dann für ein Gesicht entscheiden, dann sollte es nicht nur eine Kampagne beinhalten, im besten Fall.
Ja.
Genau, vielleicht noch eine Ergänzung. Also teilweise, wir probieren ja wirklich auch verschiedenste Formate aus, auch wirklich einfach Angebotskommunikation in einer 24-Stunden-Story haben wir auch oft. Und teilweise bist du überrascht, wie gut das funktionieren kann, ne? Weil wir eigentlich sagen, für uns ist Dark Ads so der Hauptweg, den wir für Absatz machen wollen. Aber teilweise hast du Creator, bei denen funktioniert so eine Story 1000-mal besser, was dann ja eher wieder deren Community repräsentiert, als jetzt, sage ich mal, eine Dark Ad, wo es viel wichtiger ist, wie viel Media-Budget etc. wir dann wieder dahinter packen, ne?
Ja. Die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht. Also Story Ads zum Beispiel, auch mit einem großen deutschen Influencer, der mehrere Millionen Follower hat, der dann irgendwie auf seine Art und Weise authentisch, brandseitig, könnte man dazu überstreiten, ob das sozusagen noch in-brand war oder nicht. Aber es war damals an seiner Geburtstagsfeier dann nachts irgendwie noch so leicht angetrunken, nochmal eine kurze Story gemacht hat zu einem Junge-Leute-Tarif. Das hat extrem gut funktioniert. Extrem gut, ja. War selber überrascht gewesen, ja, weil das sind so Erfahrungen, da rechnest du erstmal nicht damit. Aber wie du sagst, also am Ende sind es verschiedene Formate und manchmal dann erfolgreicher als vielleicht das allerletzte generische Keyword im SEA noch teuer einzukaufen. Ne? Weil darum geht's ja auch so ein bisschen. Ne? Das ist jetzt auch was, da würde ich mit dir ganz kurz nochmal drüber sprechen wollen, Julia, weil wir haben ja jetzt eigentlich, ist total spannend, weil ihr habt jetzt erzählt, was man alles kreativ machen kann. Ja, also Carina mit Influencern und na, ihr wart ja gerade auch bei einem tollen Dreh, habe ich erfahren im Vorgespräch. Ja. Und der Performance-Marketeer in der Vergangenheit war ja eigentlich eher der, der sich in Google Ads morgens eingeloggt hat oder seine Affiliate-Liste gepflegt hat. Ja, oder im Business Manager bei Meta sich eingeloggt hat und da irgendwie seine Banner angelegt hat. Ganz früher noch CPCs gesteuert bei Google Ads und so. Jetzt mit PMax alles ein bisschen automatischer. Auf jeden Fall Hard Performance, ganz viel Zahlen. Und so, ich machte die Sales. Das zu einem super CPO. Das war der Performance-Marketeer. Jetzt kam ja im Mid-Funnel und bei euch sehr stark das Thema Kreativität auch mit rein. Ganz viele Dinge, die man ausprobiert, mit Influencern zusammenarbeitet, kreative Assets auch irgendwie produziert. Aus jetzt Abteilungsleiterinnen-Sicht, wie empfindest du den Spagat? Weil du hast ja immer noch die Performance-Kanäle, die so ein bisschen technisch, ich nenne es mal technischer funktionieren, ja, wo man sehr stark optimiert, Feeds hat, ja, die irgendwie passen müssen, Tracking, das passen muss, muss hier auch passen, aber ist das ja mal bei den anderen, war das eine der Hausaufgaben, die man schon immer hatte. Und auf der anderen Seite jetzt so diese neuen ich nenne es mal neue Freiräume, die so ein bisschen in die Brand-Richtung ja auch gehen. Macht ja eigentlich den Job auch viel spannender, oder? Für alle Beteiligten. Auf der anderen Seite musst du das ja auch jeden Tag mitmanagen. Wie ist da deine Wahrnehmung? Ja,
also eine große Frage mit vielen Aspekten,
Ich habe lange ausgeholt, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, also vielleicht greife ich mal das Letzte zum Start auf, dieses, es macht den Job spannender für alle Beteiligten. Das würde ich tatsächlich so unterschreiben, dass wir das auch in der Gesamtabteilung sehen, dass das halt einfach nochmal ein anderes Selbstverständnis irgendwie den Leuten gibt, dass man sagt so, ey, wir müssen nicht nur knallhart auf KPIs und Zahlen, Daten, Fakten optimieren. Natürlich ist das der große Teil von unserem Job und das macht immer noch den Main Part auf jeden Fall aus und das wird sich nicht verändern. Aber gleichzeitig die Freiheit zu haben, zu sagen, ey, wir gehen mit in Awareness rein, wir erzählen auch unsere Produktstories. Dadurch können wir stärker, sage ich mal, aus uns selbst herausgetrieben den Funnel befeuern, Nachfrage generieren, die uns dann wieder im Search-Kanal hilft, Absatz zu machen. Ne? Also es gibt, glaube ich, echt nochmal so ein anderes Selbstverständnis und auch Selbstbewusstsein für so eine Performance-Abteilung. Also ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung. Von daher finde ich es aus der Hinsicht schon mal sehr gut. Ein Aspekt, der natürlich dazu kommt, es ist super anstrengend und super aufwendig. Ne? Also so große Produktionen, Videos, Assets zu kreieren, in die Kreativarbeit einzusteigen, Creator auszusuchen, an den Drehtagen vor Ort zu sein, das ist natürlich alles Arbeit, die nochmal on top kommt. Ne? Und das, sage ich mal, ohne On-Top-Ressourcen oder jetzt riesen On-Top-Budget nebenher zu stemmen, ist auch eine Herausforderung, was bei uns auch funktioniert, weil wir, glaube ich, einfach auch super ambitionierte Leute haben, die einfach Bock und Spaß an den Themen haben und das vorantreiben wollen, weil sie dran glauben, dass es das Richtige ist. Und gleichzeitig kommst du natürlich gerade so im Vergleich mit den klassischen Kanälen schon immer in die Diskussionen wie, ja, hier eure bunten Videos da und so, ne? Dieses Spaßzeug ist ja cool, aber so, was bringt denn das gegen quasi klassische Kanäle? Und natürlich der wichtigste Punkt ist, sobald du über Budget redest und wo shiften wir jetzt wie Budget, werden die Diskussionen halt, sag ich mal, noch mal intensiver.
Aber jetzt hast du es hier in der Abteilung, ne? Ich glaube, das ist der Unterschied zu früher. War. Früher hat man ja dann mal ein bisschen so zu den so leichtes Fingerpointing vielleicht manchmal betrieben Richtung Brand. Ja, so die bunten Bilder machen die da drüben. Wir machen hier Performance. Ja, also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber so das war ja häufig so das Mindset in Unternehmen, zumindest von Performance-Seite. Jetzt hast du das ja so ein bisschen in deiner eigenen Abteilung.
Ja.
Aber wie begegnest du dann den Fragen und auch eine Budgetallokation? Es muss ja für alle nachvollziehbar sein. Ja. Plus, du willst ja selber den Euro an die richtige Stelle schieben und nicht
also ich glaube, die nicht funktionieren. Also Hauptfaktor ist natürlich, wie immer, wenn du irgendwie Change hast, ist halt Kommunikation. Alle mitnehmen, immer wieder die Story erzählen. Warum machen wir das? Ne? Weil wir eben, also nicht, weil wir die klassischen Kanäle dadurch ersetzen können. Also absolut nicht. Ne? Ja. Sehr mit Abstand der wichtigste Kanal, wie gesagt, auch wenn du auf CPO, auf Stücke etc. guckst. Das, was wir ja machen wollen, ist quasi, und das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, sehr damit befeuern, Awareness schaffen, unsere Produkte in die Köpfe der Kunden bringen und wie viele klicken in dem Moment auf die Anzeige oder in dem Moment auf den Podcast-Link, gerade bei einem Produkt wie unserem, 24 Monate Laufzeit, Vertragsbindung, da musst du erstmal den erwischen, der jetzt gerade ein neues Handy braucht, ne? Das passiert ja nicht in dem Moment, aber vielleicht, wenn er eine Woche später, einen Monat später eine Suchanfrage startet, kommt er zu Vodafone und nicht zum Wettbewerber, ne? Und darum geht es ja, das auch zu befeuern oder ich sag mal, kürzerer Zeithorizont innerhalb von einer Kampagne. Der hört morgens, ey, bei Vodafone kriege ich gerade AirPods zum iPhone dazu geschenkt und abends kommt er über Search rein und macht einen Abschluss oder so, ne? Also, dass wir das ja machen, um unsere eigenen Kanäle zu befeuern, das ist, glaube ich, bei den Leuten total angekommen und dementsprechend auch akzeptiert. Trotzdem, wenn es um Budgetverteilung geht, schwierig. Deshalb sagen wir auch, wir gucken halt, dass wir extra Budgets so ein bisschen rauscutten. Und es nicht direkt in die reine CPO-Betrachtung geht. Aber klar, das ist auch was, sage ich mal, wo wir uns so ein Stück für Stück auch weiterentwickeln müssen, wie wir damit umgehen. Oder selbst innerhalb, sage ich mal, von Social, das hat Carina ja auch gerade schon gesagt, wirst du ja auch niemals sagen, ich setze jetzt nur noch auf Creator-Video-Formate. Ist genauso wichtig, dass du immer noch die Stills hast, die Banner, die dann abverkaufen. Und die müssen sich halt in den Kampagnenformaten halt bestmöglich ergänzen. So, ne? Also das ist etwas, was wir uns on top, würde ich sagen, dazu aufbauen und nichts, was irgendwie einen klassischen Kanal ersetzt. Und dementsprechend wird es, glaube ich, auch overall gut angenommen. Sobald es um die Frage geht, ob wir Budget wegschiften von klassischen Kanälen, würde ich sagen, werden die Diskussionen ein bisschen kritischer.
Ja. Was ja aber nicht negativ sein muss, ganz im Gegenteil, weil es zeigt ja auch ein gewisses Commitment, ne? Also finde ich, also ich sag mal, ich denke jetzt auch so ein bisschen an meine Erfahrungen zurück, ja. Also am Ende, wenn Leute um Budgets dann in Anführungszeichen kämpfen, zeigt das ja auch ein gewisses Commitment. Also ich finde es ja sogar positiv, weil dann kann man ja konstruktiv wiederum mit Dashboards, Reportings, Attributionslösungen und so weiter versuchen, da die beste Lösung für alle Beteiligten zu finden. Aber du machst den Job jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und findest du, der Stretch wurde jetzt nochmal deutlich größer? Wir haben jetzt gerade über SEA gesprochen, über Influencer. Ihr kommt gerade von einem Dreh in USA. Dann gleichzeitig wirst du dich vielleicht morgen früh wieder beschäftigen mit so einem Thema wie Geo. Ja, also wie kommen wir jetzt in die AI-Search rein?
Definitiv.
Was jetzt mal ja mit Social Influencern recht wenig zu tun hat, sondern vielleicht technischer gelagert. Da musst du verstehen, wie eine Vektoren-Search funktioniert und so weiter, oder Vektoren funktionieren im Rahmen von Gemini und ChatGPT und so weiter. Das ist ja ein Wahnsinn-Stretch, oder? Wie hast du so die letzten Jahre jetzt wahrgenommen, auch jetzt in deiner Reise?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann im Online-Bereich, ist einfach, wenn du gefühlt 5 Jahre lang bei deinen gleichen Strukturen, beim gleichen Angang etc. bleibst, so, dann machst du ja definitiv irgendwas falsch, ne? Aber ja, ich denke auch, dass sich das in den letzten irgendwie 1-2 Jahren, die Schnelligkeit, mit der sich das verändert, die Masse an Entwicklungen im Außen, auf die du reagieren musst, sei das jetzt irgendwie Social-Media-Formate, was ja jetzt echt nichts Neues mehr ist, ne? Aber jetzt vor allen Dingen auch die Entwicklungen rund um Geo sind, das ist natürlich eine breitere Palette, ne? Und dann ist ja immer die Frage, so, wie viele Leute hast du dafür? Wie sieht es irgendwie ressourcentechnisch aus? Wer kümmert sich jetzt das bestehende SEA-SEO-Team auch noch komplett um Geo? Oder also das sind schon große Veränderungen. Ich glaube aber, dass die auch alle teilweise schon in eine ähnliche Richtung gehen und sich sogar, also weißt du, wie ich meine, so ein bisschen gegenseitig befeuern. Also durch dieses ganze KI-Geo-Thema, und keiner von uns kann jetzt genau abschätzen, wie das in einem Jahr aussieht oder wie das in 2 Jahren aussieht, aber es wird unfassbar viel verändern. Aber umso wichtiger ist ja auch, dass du guten Content hast, dass du ein starkes Branding hast, ne? Als jetzt irgendwie so ganz klassisch bei dem zu bleiben, wie du es halt in der Vergangenheit gemanagt hast. Also ich glaube, das befüttert sich schon teilweise, aber ja klar, die Komplexität nimmt schon massiv, massiv zu. Und die Bandbreite an Themen, mit denen du dich befasst, ja.
Aber auch der Spaßfaktor, weil es halt so abwechslungsreich ist, oder? Also würde ich jetzt mal sagen.
Also auch das ganze Geo-Thema, glaube ich, im Search-Bereich. Also da sehen wir, also da macht unser Team auch einen mega Job, sich da reinzuarbeiten, zu sagen, wie müssen wir uns jetzt aufstellen, wie sieht die Zukunft für uns aus. Das ist schon super, super spannend, auch wenn es natürlich, ich sag mal wieder aus meiner Abteilungsleitersicht, dann direkt immer so ein, okay, wie schaffen wir das jetzt mit dem bestehenden Team? Ja. Und wie können wir das alles parallel irgendwie oben halten, die Bälle? Teilweise dann auch eine Herausforderung ist natürlich.
Externalisiert ihr dann auch viel? Also gerade so bei so neuen Themen, wo du sagst, okay, wir kommen jetzt an eine Kapazitätsgrenze, gibt ja immer die Möglichkeit, dann sich mit Agenturen zu behelfen, vielleicht nochmal 2 Freelancer mit reinzunehmen, also sofern es natürlich das Budget hergibt, aber so, es sind ja Ansätze, mit denen man arbeiten kann. Wie stark spielt ihr damit?
Also ich glaube, in der Vergangenheit war es eigentlich wirklich immer unser Ziel. Also wir kommen, wenn man jetzt viele Jahre zurückkommt, aus einer Welt, wo wir ein kleineres, internes, da war ich aber noch nicht dabei, internes Performance-Marketing-Online-Sales-Team hatten, und dann war unsere Strategie immer eher Insourcing, selber machen, viel Kompetenz reinholen, weil wir eben ein großer Konzern sind und dann auch ein entsprechend großes Performance-Marketing-Team haben. Aber klar, jetzt also auch rund um das ganze Thema Geo wird es auf jeden Fall auch in die Richtung gehen, dass du sagst, hey, wir brauchen irgendwie noch on top Kapazität, gerade in unserem SEO-Team. Und da ist jetzt gerade so die Frage, ne? Kriegen wir das intern aufgebaut? Müssen wir da erstmal auf externe Ressourcen zurückgreifen? Das wird sich jetzt, glaube ich, so in den nächsten Monaten zeigen. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir, und bei Social Media würde ich sagen, da haben wir uns viel beholfen über interne Ressourcen. Also Carina hat da tatsächlich auch wie so ein kleines eigenes Team zusammengestellt, wo dann aber auch wirklich viel, keine Ahnung, duale Studenten, Trainees reinkommen, wo du ja selber auch überrascht bist, wenn die Bock haben und motiviert sind, wie viel Arbeit du in so einem kleinen Team halt irgendwie schaffen kannst, ne?
Total,
also ich sag mal so, wir behelfen uns links und rechts teilweise dann mit Dingen, aber ich glaube auch, dass es in Zukunft nochmal größere Veränderungen geben wird, wo wir dann auch wirklich entscheiden müssen, machen wir es intern, machen wir es erstmal extern. aber wo du auch nochmal on top Ressource brauchen wirst. So.
Wir haben jetzt bald 2026. Ihr habt ja sicherlich sowas wie eine Roadmap oder Strategiepapier, wie auch immer ihr das nennt, ja, aber zumindest mal so einen gewissen Plan, was ihr nächstes Jahr alles machen wollt. Was sind so die Themen, wo ihr sagt, so da müssen wir jetzt mal ran? Also Geo haben wir jetzt ja schon kurz drüber gesprochen, ne? Das ist eins der natürlich Themen, die gerade jeden Werbetreibenden oder Website-Betreiber umtreiben. Aber zum Beispiel im Social Media, also Carina, siehst du noch irgendwelche Veränderungen, Dinge, die, wo ihr vielleicht auch noch nicht dazugekommen seid, die zu implementieren oder umzusetzen, wo ihr gerne mehr machen würdet oder anders? Oder andere Kanäle vielleicht, die auch aufpoppen?
Ja, also klar, ich würde sagen, was das Thema Meta, TikTok betrifft, Snapchat sogar, da sind wir eigentlich echt gut aufgestellt, auch mit unserer Creator-Auswahl, sage ich jetzt mal. Aber was ein Thema war, das wir dieses Jahr schon angetrieben haben, unter anderem war das halt die Plattform Twitch und diese ganze Gaming-Szene, die ja mittlerweile echt keine Nische ist, sondern einfach ein gigantischer Markt. Und wir haben halt gesehen, okay, das Produkt, also unser Kabel-Festnetzprodukt, ist so eng verknüpft mit dieser Gaming-Szene, da müssen wir irgendwie, sag ich mal, was machen, ja. Und ich sag mal so, ist es bekannt, dass das Problem haben alle Telco-Anbieter, dass jeder Telco-Anbieter irgendwie in der Kritik steht, häufig, ne? Also in der ganzen Streamer- und YouTube-Bubble. Und das war so ein Punkt, den wir dieses Jahr angegriffen haben, dass wir sagen, okay, wir wollen den Leuten zeigen, wir haben an unserem Netz so viel verändert und verändern auch stetig noch was. Und wir wollen ihnen zeigen, okay, dass kann, sag ich mal, krasse, lange Streams irgendwie aushalten. Deswegen waren wir zum Beispiel auf der OMR mit einem Team unterwegs von Twitch-Streamern und unserer Agentur, die dafür zuständig ist und sich auch sehr gut mit dem Thema Twitch auskennt und haben da quasi live von der OMR einen Twitch-Stream gehabt und gezeigt, okay, wir halten es aus. Wir konnten so irgendwie, sag ich mal, die Community, die nicht auf der OMR war, dafür sensibilisieren, dass wir halt als Vodafone auf der OMR irgendwie präsent sind, konnten denen halt auch mal ein bisschen zeigen, was da überhaupt abgeht, sag ich mal, und gleichzeitig halt auch irgendwo unser Produkt, sag ich mal, so runterschmuggeln. Man kann da ja mit verschiedenen Sachen arbeiten, wie Commands, mit dem Chat interagieren, ja. Danach natürlich mit Dark Ads und sowas draufgehen. Aber ja, das war so der der Start von dieser ganzen Streamer-Gamer-Thematik. Wir hatten jetzt vor kurzem auch nochmal einen richtig, richtig großen Stream mit Papa Platte und Revi, der jetzt irgendwie sogar nominiert ist für den besten Ein-Tages-Stream oder das beste Ein-Tages-Event bei den Stream Awards. Also richtig, richtig krass. Und im nächsten Jahr, glaube ich, wollen wir das Thema nochmal mehr vorantreiben. Und wir haben da ja unter anderem auch ein großes Sponsoring mit dem BVB. Und bisher waren da, sage ich mal, vor allen Dingen unsere Brandkollegen involviert. Und langsam ist, glaube ich, die Community dafür sensibilisiert, dass wir jetzt der Partner sind. Und in dem Fall treten wir jetzt auch ein und versuchen da mit der Brand zusammen coole Projekte aufzustellen. Ja.
Ich habe schon verstanden, die OMR ist ein großes und wichtiges Event für euch mittlerweile geworden. Und Twitch als neuer Kanal ist sozusagen der Explorationskanal, mit dem ihr jetzt aber schon was macht. Gibt es noch andere Formate oder Kanäle, wo du sagst, so hey, da müssen wir irgendwie so ein bisschen ein Auge drauf werfen und vielleicht auch aktiver werden, so neue Plattformen, die du siehst, die relevant werden?
Genau, das sind so die Projekte, sag ich mal, die schon feststehen und ansonsten als Trends, sag ich mal, 26 oder relevante Topics, würde ich einmal noch sehen, die Verschiebung so in private Räume im auf Social Media bezogen. Man sieht ja immer mehr irgendwie Influencer, die einen WhatsApp-Channel haben beispielsweise. Darüber sehe ich auch potenziell einen Absatzkanal. Spannend, zum Beispiel. Ja. Oder das Thema Broadcasts. Und dann nur noch, ja, das habe ich ja schon vorhin erwähnt, KI-Influencer, KI-Content. Schauen wir mal, was wird. Und KI ist, glaube ich, auch
Julia, was steht bei dir noch auf der übergeordneten Abteilungsroadmap?
Ja, genau. Also ich glaube, das Riesenthema, wie du gerade auch gesagt hast, für alle Unternehmen ist eben Geo. Müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so detailliert drauf eingehen. Hast du, glaube ich, auch sehr viele Folgen oder zwei zumindest, habe ich gesehen.
Dieses Jahr zwei. Also ja, noch nicht zu viele, glaube ich.
Wird ja, schon ich habe mir gerecht, auch aber beide angehört, glaube ich. Nee, das ist natürlich ein Riesenthema. Und ein anderes großes strategisches Thema, wir haben heute schon ganz viel drüber geredet, aber trotzdem ist und wird es immer bleiben für Performance Marketing, ist halt die Messbarkeit. Und gerade wenn wir jetzt auch immer weiter in awareness-starke Kanäle und Kampagnen investieren, ist natürlich irgendwo die Frage, stößt du dann irgendwann mit einem Attributionsmodell an deine Grenzen und müssen wir uns auch aus Performance-Sicht dann vielleicht nochmal mehr Richtung MMM-Modellen entwickeln, die wir natürlich bei Brand bereits haben, aber das sind, glaube ich, so Fragen, mit denen wir uns auch im nächsten Jahr dann nochmal Richtung Messbarkeit beschäftigen werden.
Sehr schön. Wird jedenfalls nicht langweilig. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, die Kreativität ist ja jetzt auch ganz oben mit dabei, im Performance-Marketing angekommen sozusagen. Vielen Dank euch beiden für die ganz, ganz tollen Insights, ganz vielen Insights, die ihr geliefert habt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg im neuen Jahr für eure Roadmap und für alle Creator-Kampagnen, die ihr auch in Zukunft noch plant. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, cool. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Dankeschön.
Wir sind jetzt raus.